Radio SRF.
In Kairo kommen bei Krawallen zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Mursi mehrere Menschen ums Leben. Ägypten ist das erste Thema heute um 7. Dann die weiteren Themen. Der Bundesrat könnte heute einen neuen Weg vorstellen, um den Steuerstreit mit den USA zu beenden. Und wie ein Fass ohne Boden. Die österreichische Regierung muss weitere Milliarden in die Hypo Alpe Adria Bank stecken. Das Wetter wechselt bewölkt, zeitweise Regen und einzelne Gewitter bei höchstens 21 Grad. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Guten Morgen. Erneut haben in Ägypten in der Nacht Hunderttausende gegen Präsident Mursi demonstriert. Sie fordern seinen Rücktritt, aber Mursi will bleiben, das bekräftigte er in einer Fernsehansprache. Mit welcher Begründung? Das habe ich unseren Korrespondenten Philipp Scholkmann in Kairo gefragt.
Er bleibt bei seinem alten Argument, dass er der rechtmäßige, der demokratisch gewählte Präsident dieses neuen Ägyptens sei und wenn man ihn absetzen würde, das Rad der Geschichte zurückgedreht würde. Es gehe dabei nicht um ihn, sagt er, sondern um die Rettung der Demokratie in Ägypten. Deshalb werde er seinen Posten nicht aufgeben, sagte Mursi. Auch wenn er einmal mehr signalisiert hat, dass er zu Gesprächen bereit sei, auch zu einer Regierungsumbildung, allerdings nach seinem eigenen Fahrplan, nicht auf Druck eines Ultimatums der Armee.
Nach der Fernsehansprache von Präsident Mursi haben in ganz Ägypten Hunderttausende weiter demonstriert. Und Sie, Philipp Scholkmann, Sie waren in Kairo unterwegs. Was haben Sie da gesehen und gehört?
Zunächst sehr viel friedliche Kundgebungen. Bei aller Anspannung und Entschlossenheit herrschte auch eine ausgelassene Stimmung wieder bis weit in die Nacht. Und das sowohl auf der Seite der Mursi-Gegner wie der Befürworter. Ich war bei den beiden großen Kundgebungen hier in der Innenstadt, die nur ein paar Kilometer Luftlinie auseinander liegen, am Tahrirplatz und vor der Universität bei den Muslimbrüdern. Dort vor der Universität allerdings kam es am frühen Morgen jetzt offensichtlich zu schweren Auseinandersetzungen. Es wurde geschossen, man weiß nicht von wem. Und nach den letzten Angaben kamen mindestens 16 Menschen ums Leben und viele andere wurden verletzt.
Die Demonstranten auf der Straße halten also den Druck auf Mursi aufrecht und dasselbe tut die Armee. Sie hat Mursi ja erneut an das Ultimatum erinnert, das heute Nachmittag ausläuft. Ist das jetzt der finale Machtkampf in Ägypten, der sich da abzeichnet heute?
Im Moment deutet vieles weiterhin darauf hin, dass die Armee in der einen oder anderen Form eingreifen und ihren eigenen Fahrplan für Ägyptens Zukunft vorlegen wird. Die Spekulationen, wie diese Roadmap aussehen könnte, gehen so weit, dass allenfalls die Verfassung vorübergehend außer Kraft gesetzt würde und in irgendeiner Form einer Übergangsregierung die Macht übernehmen würde.
Auskünfte von Philipp Scholkmann in Kairo. Und jetzt zu weiteren Nachrichten mit Regula Siegfried.
Portugals Regierungschef Coelho bleibt im Amt, obwohl seine beiden wichtigsten Minister zurückgetreten sind. Er lasse sein Land nicht im Stich, sagte Coelho am Abend im Fernsehen. Den Rücktritt von Außenminister Portas werde er nicht annehmen. Portas ist auch Chef des wichtigsten Koalitionspartners von Coelhos Mitte-Rechts-Regierungsbündnis. Das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales sei zu einer Zwischenlandung in Österreich gezwungen worden, teilt die bolivianische Regierung mit. Dies wegen des Verdachts, dass der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden an Bord sei. Zuvor hätten Frankreich, Spanien und Portugal ein Überflugsverbot für die Präsidentenmaschine ausgesprochen. Boliviens Präsident Morales war auf dem Weg von Moskau nach Bolivien. Der von den USA gesuchte Ex-Geheimdienstmitarbeiter Snowden habe sich nicht an Bord befunden, erklärten das bolivianische und auch das österreichische Außenministerium. In Senegal hat ein Sondergericht den früheren Präsidenten von Tschad, Hissène Habré, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Habré sei in ein Gefängnis in Dakar gebracht worden. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Herrschaft in den 80er Jahren in Tschad 40.000 politisch motivierte Morde und systematische Folterungen angeordnet zu haben. Seit 1990 lebt Habré in Senegal. In Pakistan sind beim Angriff mit einer Drohne mindestens 17 Menschen getötet worden, wie die pakistanischen Behörden mitteilen. Zwei Raketen hätten im Hauptort der Region Nordwaziristan ein Haus in der Nähe eines Marktes getroffen. Es handelt sich um den schwersten Drohnenangriff, seit Nawaz Sharif die Regierung in Pakistan übernommen hat. Sharif hatte von den USA verlangt, die Angriffe auf pakistanisches Gebiet zu unterlassen. Die US-Gesundheitsreform von Präsident Obama verzögert sich in einem entscheidenden Punkt um ein Jahr. Es geht um die Vorschrift, die Arbeitgeber verpflichtet, ihren Angestellten die Krankenversicherung zu garantieren. Diese Vorschrift soll nun erst ab 2015 gelten.
Bald 6:06 am Mittwochmorgen. Weiter jetzt mit der Frage, wie die Schweiz den Steuerstreit mit den USA doch noch lösen könnte. Vor zwei Wochen scheiterte ja im Parlament die Lex USA, welche den Streit hätte beenden sollen. Heute nun dürfte Finanzministerin Wittmer-Schlumpf eine neue Lösung präsentieren. Welches Szenario ist am realistischsten? Daniel Eisner fragte Inlandredaktor Max Ackermann.
Am wahrscheinlichsten ist, dass der Bundesrat verschiedenen Banken Einzelbewilligungen erteilen wird. Mit diesen Bewilligungen können sie dann die von den USA gewünschten Daten liefern, ohne dass sie Schweizer Recht verletzen.
Einzelbewilligungen für Banken, ist das die einzige Möglichkeit, die realistisch ist?
Denkbar wäre auch, dass der Bundesrat eine Verordnung erlässt für alle Banken, also eine Regelung auf einer etwas tieferen Stufe als ein Gesetz. Und theoretisch wäre auch möglich, dass der Bundesrat gar nicht handelt. Dann würde er allerdings die Banken in eine sehr schwierige Lage bringen. Sie würden entweder Schweizer Gesetz verletzen, wenn sie nämlich die von den USA gewünschten Daten liefern, oder sie würden eine Klage in Amerika riskieren, wenn sie sich verweigerten. Beides wäre sehr ungut.
Falls es Einzelbewilligungen gibt, wo liegt da die Knacknuss?
Die Hauptfrage wird sein, ob dann alle von den USA verlangten Daten geliefert werden können. Das hat Bundesrätin Wittmer-Schlumpf in der Parlamentsdebatte immer bezweifelt. Schwierig wird es zum Beispiel, eine Lösung für die sogenannten Abschleicherlisten zu finden. Das sind Angaben über amerikanische Kunden, die nach dem Fall der UBS die Bank gewechselt haben. Es könnte auch sein, dass gegen Einzelbewilligungen geklagt werden kann, zum Beispiel von Bankpersonal oder von Kunden, deren Daten herausgegeben werden. Und solche Klagen, die könnten dann das von den USA gewünschte Programm verzögern, was die Amerikaner wohl kaum akzeptieren würden.
Und was passiert, wenn die USA die Bundesratslösung nicht akzeptieren werden?
Dann ist man wieder zurück auf Feld 1 sozusagen. Dann drohen eben Klagen aus den USA gegen einzelne Banken. Und dass diese Klagen sehr gefährlich sein können, das zeigt die Erfahrung. Die Bank Wegelin zum Beispiel ist ja als eigenständige Bank verschwunden.
Jetzt müssen auch die Großbanken in den USA ihr Eigenkapitalpolster aufstocken. Das hat die Notenbank entschieden. Sie folgt damit der internationalen Entwicklung. Dieser Schritt galt als wichtiges Signal für die Weltwirtschaft. Ivan Lieberherr.
Die größten Banken der USA müssen sich schon nächstes Jahr an die neuen Regeln halten, die unter dem Begriff Basel III bekannt sind. Das hat die Notenbank Fed entschieden. Sie zeigt damit, dass sie entschlossen ist, auch im eigenen Land strengere Eigenkapitalvorschriften durchzusetzen. Daran gab es lange Zeit Zweifel, denn beim Vorgängerregelwerk Basel II waren die USA noch abseits gestanden. Nun besteht die Fed darauf, auch US-Banken müssen künftig mehr eigenes Kapital von besserer Qualität haben, um Risiken aus Kreditgeschäften abzusichern. So soll verhindert werden, dass Steuerzahler im Krisenfall erneut mit Milliarden einspringen müssen. Die Fed will teilweise sogar noch strengere Regeln durchsetzen. So sollen sich US-Banken weniger stark verschulden dürfen, als Basel III erlaubt. Die Schweiz hat bereits früher ebenfalls strengere Regeln beschlossen, namentlich für die Grossbanken UBS und Credit Suisse.
In Österreich tritt der Chef der Bank Hypo Alpe Adria zurück. Die Regierung in Wien hatte zuvor weitere Milliardenhilfen für die zwangsverstaatlichte Krisenbank angekündigt. Aber die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden wohl erst nach den Wahlen im Herbst Einzelheiten dazu erfahren. Joe Schelbert.
Einen neuen Chef für die ehemalige Kärntner Landesbank finden wird für Österreichs Koalitionsregierung die einfachere Aufgabe sein, als dem Volk klarzumachen, dass erneut Milliardenbeträge in die Bank gepumpt werden müssen. 700 Millionen Euro waren es zwischen Januar und Juni, so die neueste Hiobsbotschaft aus dem Finanzministerium, 2,2 Milliarden waren es in den Monaten zuvor und bis Ende dieses Jahres, so die Ankündigung, werden es vermutlich nochmals 1,5 Milliarden sein. Wie viel es am Ende sein wird und was mit der notverstaatlichten Bank überhaupt geschieht, verrät die Regierung nicht. SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann spielt den Ball der konservativen Finanzministerin zu.
Das kann die Finanzministerin sichtlich noch nicht im Detail beantworten. Aber dass wir die Bank immer verstaatlicht halten können, diese Annahme habe ich nie gehabt.
Und vor allem nicht die EU-Kommission, die weitere Hilfen an die Bank verbietet, aus Wettbewerbsgründen. Also schließen oder zerschlagen, beides kostet. Und ein Bankenkollaps so kurz vor der Wahl im September gibt nicht die Schlagzeile für einen Wahlsieg. Das weiß auch die konservative Finanzministerin Maria Fechter. Sie feilscht mit der EU um mehr Zeit und um noch zu verkaufen, was verkaufbar ist.
Alle sollen sich vor Augen halten, dass die Bank ja inzwischen ein Drittel der Haftungen abgebaut hat. Das heißt, hätte man das alles so ganz rasch erledigt, hätte es um ein Drittel mehr gekostet.
Doch die Bank sitzt noch immer auf ungesicherten Krediten von 12 Milliarden Euro und die Opposition fordert ein Ende der Hilfen. Wenn länger zugewartet werde, drohten nur weitere Verluste, so der grüne Werner Kogler.
Alles ist unterlassen worden, alles soll nach der Wahl passieren. Es hat ja die Republik in der gleichen Zeit einspringen müssen mit über 2,2 Milliarden, die sind weg. Jetzt kommen 700 Millionen dazu, da sind wir schon bald bei drei. Und jetzt geht's erst richtig los.
Denn bis zu 16 Milliarden Euro, so eine Nationalbankschätzung, könnte die vermeintliche Rettung der Bank am Schluss kosten. Mit entsprechender Auswirkung auf ein Budget mit höheren Steuern und weiteren Sparrunden. Aber dann sind die Wahlen ja schon vorüber.
Es ist bald 7:12. Regula Siegfried hat jetzt die Eckwerte von Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.932 Punkten, minus 0,3%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 14.047 Punkten, minus 0,4%. Der Dollar wird zu 95,05 gehandelt, der Euro zu 1,2331 bzw. zu 1,2975 $. Das Wetter. Wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise Regen und einzelne Gewitter. Im Norden Höchstwerte um 21 Grad, im Süden bis 25 Grad.
Informationen kompakt waren das. Wir bieten Sie auch online an zum Nachhören, wann immer Sie wollen. Unsere Adresse im Netz srf.ch. Verantwortlich für die Inhalte heute Morgen ist Matthias Heim. Mein Name Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.